zusammen beten. Dich, unseren Herrn Jesus Christus, rufen wir an in dieser Abendstunde, die du ermöglicht, die du gewirkt hast, weil du zu uns reden willst. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Dank, dass du diese Gelegenheit und diesen Ort gegeben hast. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir in der Erwartung unserer Herzen zu dir hin offen sind, denn wir brauchen deinen Zustrom, weil wir in uns selber gar nicht sind und ganz abhängig von deiner Gnade. Aber du willst sie uns schenken, du willst dich ausströmen, du willst dich in uns hineinwirken. Und wir möchten, dass dem nicht im Wege steht. Lass uns jetzt ganz alles, was vom Alltag her beschweren mag, abtun, dass nichts stört außen und innen. Und wir feines Gehör und Gespür haben für dich. Und bitten herzlich für unseren Bruder, der uns am Wort dient, den du uns bis ins hohe Alter erhalten hast. Wir danken dir für ihn. Bitte dich, dass du ihm jetzt Kraft gibst und Weisheit, dass er für dich Zunge sein darf. So segne diese Abendstunde und wir legen dir alle die hin, die gerne hier wären und nicht sein können, dass du sie anrührst und heilst und segnest. Amen.
Amen.
Ich möchte uns zur Einleitung nur ganz kurz wenige Verse lesen und ganz wenige Worte dazu sagen. Es sind die Verse aus 1. Korinther 1 von 3 bis 9. Und sie sind an die Korinther gerichtet, aber in der Einleitung im zweiten Vers am Schluss sagt Paulus ja, dass er diesen Brief schreibt für die Heiligen an jedem Ort. Und wir sind hier an dem Ort Rimbach im Berghof, also ist der Brief auch an uns gerichtet. Gnade sei euch und Friede. Gnade und Friede stellt Paulus ja in jedem seiner Briefe vorne an. Wir wollen es ganz persönlich nehmen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christus. Ich danke meinem Gott immer da eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, da ihr in allem reich gemacht seid in ihm. Wir dürfen es ganz persönlich nehmen. Du und ich, wir sind in allem reich gemacht in ihm, in jedem Wort, in jeder Kenntnis, so wie das Zeugnis des Christus bestätigt war unter euch, so dass ihr keiner Gnadengabe ermangelt. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. Wartend der Enthüllung unseres Herrn Jesu Christi. Wir sind im Wartestand, bis sich unser Herr Jesus Christus enthüllt. Gemeint ist da die Entrückung. Und was mich besonders in diesem Text angesprochen hat, der euch auch stetig machen wird bis zur Vollendung oder bis zum Ziel. Unbeschuldbar an dem Tage unseres Herrn Jesu Christi. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin oft sehr unstetig. Ich tapp mal daneben und falle um und ich habe Phasen, wo es in meinem Glauben gar nicht so gut geht. Ich vertraue aber dem Herrn, dass dieses Wort, der euch stetig machen wird bis zur Vollendung und unbeschuldbar, wir haben ja so eine ähnliche Aussage im Römer 8, unbeschuldbar in dem Tage unseres Herrn Jesu Christi. Und dass wir uns mit Sicherheit auf diese Aussagen und Zusagen verlassen können, wird jetzt nochmal bestätigt. Treu ist Gott, durch den ihr berufen wurdet zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn. Wir wurden berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Lasst uns in diese Gemeinschaft, die wir jetzt hier im Äußeren haben, durch das Wort, das wir hören, zu einer inneren Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus in diesen Tagen mehr heranreifen.
Jetzt würdest du noch lesen die ersten Verse von Kolosser 2.
Wenn ich darf, auch Konkordant.
Ja, interessiert mich gerade.
Ja, das ist sprachlich ein schwieriger Satz und schließt an den letzten Vers vom ersten Kapitel, wo er nämlich davon spricht, dass er sich müht und darum ringt, überein mit seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Dieses Ringen ist ja im Griechischen das Wort Agon, was dann jetzt im ersten Vers wiederkommt, Ringkampf, was bei uns als Agonie, Todeskampf, in der Medizinsprache verwendet wird. So ringt er. Denn ich will, dass ihr wisset, welch Ausmaß von Ringkampf, Agonie, ich habe für euch und für die in Laodicea. Und jetzt kommen wir, und so viele, als mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben, auf das ihren Herzen zugesprochen werde. Also unserem Herzen soll zugesprochen werden, ist Punkt 1. Und sie vereinigt seien in Liebe. Und zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verstandes, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes und des Vaters Christi, in welchem sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich lese noch einen Vers, der eine gewisse Warnung enthält. Dieses aber sage ich, auf dass niemand euch hintergehe mit überredenden Worten. Man kann es auch übersetzen, dass niemand euch mit Scheinlogik betrüge.
Danke. Erstens, liebe Geschwister, schade, dass ihr da euch an die lange Tafel gesetzt habt, wo ihr doch seht, dass da etwas anzuschauen ist heute Abend. Wäre schön, wenn er da etwas näher gerückt wäre hier. Aber wenn ihr lieber sitzen bleiben wollt in der Schule und nicht in der Klasse. Was bitte? Seht ihr es gut? Da zum Glück sind ja sehr große Flächen. Gut. Wir haben das gewaltige Wort gehört. Das Geheimnis Gottes. Das ist unser Generalthema für diese Stunden. Das Geheimnis Gottes. Und weiter hören dürfen, in welchem verborgen ist alles andere. Jede Art von Weisheit und Offenbarung und Kenntnis und Wissen und Einsicht und wie die Dinge alle heißen. Worin besteht das Geheimnis Gottes?
Den Ausdruck gibt es nur zweimal.
Kannst gleich sagen, wo kommt es das zweite Mal vor?
In Offenbarung 10.
Jawohl, und zwar? Beim Schall der siebten Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet. Liebe Geschwister, das Geheimnis Gottes sind wir. Der Herrlichkeitsleib des Christus. Keinem Wesen bekannt und geoffenbart, keinem Geschöpf. Wie unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Im Herzen Gottes, nicht nur inmitten des Lichtes, in dem Gott wohnt, wo niemand zukommt, sind wir verborgen, mittendrin, sondern in den unendlichen Tiefen der Liebe des Herzens unseres himmlischen Vaters. Das Geheimnis Gottes. Wenn wir gleich die zweite Stelle beachten durften, Offenbarung 11, beim Schall der siebten Posaune, und die tönt genau in der Mitte der letzten sieben Jahre, ist das Geheimnis Gottes vollendet. Das heißt für uns, wenn unten die siebte Gerichtsposaune erschallt, die die Einleitung bedeutet der sieben Zornschalen in den zweiten dreieinhalb Jahren, wenn diese siebte Posaune erschallt, dann ist droben das Geheimnis Gottes vollendet. Das bedeutet, dass der Richterstuhl Christi, vor dem wir alle gestellt werden, dort alles schon bereinigt ist, während unten die sieben Posaunengerichte laufen, sind wir schon oben vor dem Richterstuhl Christi in der Familie Gottes, wo noch alles bereinigt wird, was noch der Bereinigung bedarf. Das heißt, die Entrückung der Gemeinde ist die Voraussetzung, dass die letzten sieben Jahre, also die 70. Jahrwoche, zu laufen beginnen kann. So wie, solange die Uhr Israels noch tickte, und die tickte so lange noch, als Jesus lebte, mit der Kreuzigung Christi war die 69. Siebener Periode vorbei. Nach den 62 Siebnern, denen sieben vorausgehen, nach 69 Siebnern wird der Messias weggetan werden, wir wissen, gekreuzigt werden und hier nichts mehr haben. In dem Augenblick, wo Jesus das Haupt neigt, den Geist aufgibt, steht die Uhr Israels still. In dem Sinn bitte, das heißt nicht, dass keine Uhr, dass kein Israel mehr gibt und Israel nichts mehr von Gott zu gut hätte. Aber die Uhr Israels steht in dem Sinne vollständig still, als eben gerade die 70. Woche, das 70. mal 7 nicht laufen konnte. Ne? Das ist die 70. Stunde, wenn wir mal so sprechen wollen, von der 69. vorhergehenden. Diese 7 Jahre konnten nicht laufen, weil sie ihren Messias anstatt, was das Volk gerade noch wollte, auf den Thron Davids erhöhen wollte. Die Feinde Israels haben das wieder fertiggebracht, das Volk umzustimmen, haben sie ihn ans Fluchholz gebracht. In dem Augenblick, wo Jesus am Kreuze stirbt, am Kreuz angenagelt ist, bleibt die Uhr Israel stehen, die 69. Jahrwoche ist abgelaufen, die 70. kann nicht laufen, weil sie ihn verworfen haben. Und in dem Augenblick beginnt das Geheimnis des Leibes des Christus zu laufen. Wieso? Dass ich jetzt hier stehe und mich da zeige für euch, gebe ihm Bruder Geier recht, der mal gesagt hat, wenn sich jemand darstellt, als sei er etwas, dann ist er vor Gott eine Lüge, bei mir von der Glatze bis zur Fußsohle. Als seien wir etwas. Gar nichts sind wir. Schon unter Gesetz, Jesus in Niedrigkeit gilt. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und ja, wer mir nachfolgen will, wie ich die Frau sehe, oder was, um was es geht, der verleugne sich selbst, was heißt das auf Deutsch, der gebe endlich mal der Wahrheit Gottes die Ehre, ich bin wie viel? Paulus hat es schriftlich gegeben, nichts. Nichts. Alles Herr bist du. Aha. Unser alter Mensch, derjenige, der jetzt da etwas darstellt, da, den hat Gott mit Christus zusammen gekreuzigt, ans Kreuz genagelt. Ließ ihn mit Christus am Kreuz sterben, ließ ihn mit Christus begraben. Und im Grab Christi, wie den Leib Christi verwandeln, durch die Herrlichkeit des Vaters. Zum Glück haben die Gegner Jesus das Grab versiegeln lassen. Da konnte also niemand, jemand von außen was machen. Da hat der Vater in seiner Herrlichkeit im versiegelten Grab die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, die Jesus am Leibe trug, aufgelöst, verwandelt in der Kraft eines unauflöslichen Lebens und hat uns mit ihm auferweckt, auferstehen lassen, lebendig gemacht, mit ihm durch alle Himmel fahren lassen und weit über allen Himmel droben. Mit Christus verborgen in Gott. Das ist die göttliche Wahrheit. Unsere Glaubenswerke bestehen nun darin, dass wir diesen göttlichen Zeugnissen, die wir eben beachten durften, die in den Augen jedes vernünftigen Menschen in Anführungszeichen, Dummheit ist, Idiotie, totale Unsinn, dass wir unsere Gedankengänge in den Gehorsam des Christus einordnen und da allem glauben, was jetzt da geschrieben steht. Und dann gilt auch für uns, nicht mehr lebe ich, sondern nicht mehr lebt, steht im Griech, nicht mehr lebt mein Ego, mein Egoist. Die Triebkraft des ungeborenen Menschen heißt Ego. Der Egoist, der bestimmt alles da. Und der ist mit Christus gestorben, begraben. An seine Stelle ist jetzt Jesus Christus getreten. Dankeschön, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja. das Geheimnis Gottes tun, beim Schall der Posaune vollendet, ganz wunderbar. Vorher kann auch der Satan nicht auf die Erde geworfen werden, solange wir nicht vollendet sind. Denn so viele es der Verheißungen Gottes gibt, die sind in Christo alle garantiert. Ja und Amen. Aber Gott zur Verherrlichung durch uns ausgeführt. Nun, weil jetzt der Herrlichkeitsleib des Christus vollendet ist, kann jetzt alles plötzlich geschehen. Dass der Satan von Michael überwältigt wird und lass jetzt die Zorngerichte kommen, wo Gott sich zurückzieht ins Innerste seines Tempels, für niemand zu sprechen ist, solange die Zornschalen fallen und so weiter. Also, das Geheimnis des Christus, in welchem alles verborgen ist. Alles, was göttlicherweise existiert. Und wie viel hat denn unser himmlischer Vater uns in Christo geschenkt? Wie viel hat er uns geschenkt? Fast alles, nicht? Sollte er uns in ihm nicht jetzt, nicht nur alles, sondern der Panther schenken. Nicht nur der Panther, sondern sich selbst noch. Denn Gott gehört nicht zum Panther. Der Panther umfasst nur die Schöpfung Gottes. So, das Generalthema, das Geheimnis Gottes. Wann werden wir damit fertig, liebe Geschwister? Also in diesen Tagen und Stunden können wir nur nippen und sind ein Führen lassen in den Anfängen. Und Unterthema, ein Rhythmus, der hier nun schon auf dem ersten Blatt der Bibel vorliegt und der nun hier grafisch dargestellt ist, der durch die ganze Schrift durchgehende Rhythmus biblischer Dreitakt. Alle die drei sind die und das und jenes und das. Könnten auch aufzählen, Glaube, Liebe, Hoffnung und. Wir sehen nun, dürfen nun das einmal hier ansehen. Und was Gott hier zur Darstellung gebracht hat, ihr seht, erster Tag, siebter Tag, einmal drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Arbeitstage Gottes und dann der siebte, Ruhe. Was ist denn das hier unten für eine Fahrtordnung? Genau, Querschnitt des Regenbogens oder der Spektralanalyse. Und der ganze Schöpfungsbericht Gottes in seiner Einfachheit und Vollkommenheit bis aufs Tüpfelchen hat nun diesen ersten großen Dreierrhythmus von Gott geschenkt bekommen. Liebe Geschwister, ihr dürft schon wissen, heute Abend wird es nicht spät. Deshalb habe ich so eine einfache, schöne Sache.
Kann man das im Voraus wissen?
Bitte?
Kann man das im Voraus wissen?
Dass es nicht spät wird, ob man das im Voraus wissen kann.
Ja. Wenn du jetzt dann auch die Mühl weißt, dann ist die Frage berechtigt. Nein.
Du hast gesagt, heute sind wir gerade noch fähig, bis auf drei zu zählen, ja?
Wer hat das gesagt?
Du wolltest uns heute Abend leicht machen, dass wir gerade noch auf drei zählen.
Zweimal auf drei. Ja. und dann noch geschrieben. Also, Regenbogen, jetzt ein Querschnitt, überall durch den Regenbogen, ist diese Farbordnung an einem Ende tief violett. Dann geht es langsam in violett-blau, dann in blau über und dann in blau-grün und dann in grün, hellgrün, hellgrün-gelb und dann in vollständig gelb. Und dann kommt hier von dieser Mitte genau, kommt etwas ganz Neues, nämlich das grün-gelb mit dem rötlichen Strich, dann also orange, wie wir sagen, und dann orange-rot und dann rot. Also leider konnte ich hier nicht, habe ich keine blutrote Farbe gehabt, aber es genügt. Also, Regenbogen, überall diese Ordnung. Also, angenommen, das sei jetzt ein Querschnitt durch den Regenbogen und diese Ordnung ist dann genauso bis ans andere Ende. Und was Gott, was heißt das? Das heißt, das Licht der Sonne, der Sonnenball, pflege ich zu sagen, weil Hebräisch und Griechisch und in den vernünftigen Sprachen ist der Sonnenball immer männlich, besonders wenn er dann Bräutigam genannt wird. Heute gibt es vielleicht Bräutigam-Tänzen oder wie die sagen den Damen dann, das war so. Aber Regenbogen entsteht in der Spektralanalyse, schenkt unser Herr, den Wissenschaftler, ob sie ihn annehmen oder ablehnen. Ein Sonnenstrahl durch eine schmale Öffnung in einen dunklen Raum auf den Arbeitstisch des Wissenschaftlers, auf ein Prisma geleitet, das ein dreieckförmiger Glas- oder Kristallstab. So. Und jetzt lässt sich dieser unsichtbare, nur Licht darstellende Sonnenstrahl brechen und der Wissenschaftler hat auf seinem weißen Tisch genau das da. Und kann uns heute sagen, alle die etwa 100 Elemente, Bausteine Gottes oder Atome, hat Gott in diesen Regenbogenfarben, in dieser Ordnung platziert. Die einen da, die einen Elemente da, da, da. Also hat alles seinen Platz. Der Regenbogen, sagt Gott zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe mit allem Fleisch. Und die Gesinnung des Fleisches ist nichts anderes als Feindschaft wider Gott. Ich darf ja nicht stehen bleiben. Friedensbund, Regenbogen, wenn wir den sehen, dürfen wir Halleluja und den Herrn preisen. Verheißung, nichts Geringeres, also nicht nur, dass keine Sintflut mehr kommt, das Primitivste, sondern dass jedes Geschöpf in seine Herrlichkeit einmal in die endgültige Herrlichkeit der vollendeten neuen Schöpfung und seinem Ort in die Ruhe Gottes eingegangen sein wird. Jetzt haben wir, ich habe geschrieben, erster Tag, ruht der Geist Gottes über den Wassern, den Wassern der Tiefe. Denn violett ist die Farbe der Gerichtstiefen, der Finsternistiefen. Violett. Ich darf nicht stehen bleiben, genügt.
Es heißt im Hebräischen nicht erster Tag, sondern ein Tag. Da schreibt Petrus, das eine sei euch, Geliebte, nicht verborgen, das vor dem Herrn, jetzt auch betont, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und wiederholt, und 1000 Jahre, wieder betont, wie ein Tag. Aha. Das sagt mir, dass diese Schöpfungstage je 1000 Jahre dauerten nach unserem heutigen Maßstab. Der Geist Gottes, Gott, das erste Wort dann, es werde Licht. Ein Tag. Der Geist Gottes schwebend, brütend über den Finsternis Wassertiefen. Jetzt kommt. Und Gott schuf die Feste. Erstens. Und schied die Wasser unter der Feste von den Wassern über der Feste. Und dass die Schrift unter Feste versteht, wo die ist, gibt uns dann der vierte Tag Auskunft. Es werden Lichter wo? In der Feste der Himmel, in der Feste der Himmel. Also überall von der Mondbahn an aufwärts, soweit es noch Sterne, Sonnenmond und Sterne und Planeten und Kometen und was das alles gibt, ist immer noch die Feste. Worin bestehen dann die Wasser über der Feste? Das werden wir dann morgen, wenn wir hier einen anderen gewaltigen Plan sehen werden, die Ordnungen des Hauses Gottes, werden wir das dann verstehen dürfen. Was unsere Astronomen vielleicht nicht mal ahnen können, dass im Bereich des erschaffenen Weltalls es eine Oberzone gibt, wo es keine Sterne mehr gibt, zwei Oberzonen und am Thron Gottes sowieso keine Sterne mehr, also sichtbare Sterne. Und dann weiter. Also, das heißt jetzt, Wasser unter der Feste sind die Heerscharen, die Gott aufgestellt hat zwischen der Mondbahn und unserer Erdoberfläche. Gibt es da Lebewesen? Was lesen denn Hesekiel 1? Diese Cherubim der Niedrigkeit, die haben ihre Füße und ihre Räder weg auf der Erde und über ihren Häuptern beginnt die Feste. Die Rakia, die Feste. Mond ist das erste Gestirn. Das sind die großen Wasser unter der Feste und natürlich wir Nationen sind auch im Wasser, die Meere darstellen und die Wässerchen da auf unserem Erdlein im Blick auf alles andere ist fast nichts mehr gegen die gewaltigen Wasser über der Feste und unter der Feste. Da heißt es dann zweiter Tag. Wasser. Licht, Geist, Wasser, Feste. Wasser. Wer weiß gerade einen Urwort von Bedeutung von Begriff Wasser? Grundlegende Bedeutung. Aus Wasser und durch Wasser hat Gott eine erste Schöpfung geschaffen, die in einer riesen Wasserkatastrophe, eine erste Himmel und erste Erde sind in einer Wasserkatastrophe untergegangen. Also alles, was Gott geschaffen hat, erstes Element seiner Schöpfung war Wasser. Aus Wasser und durch Wasser alles geschaffen. Wie heißt denn wissenschaftlich das erste Atom und das erste Wasserstoff? Wasserstoff, Element Nummer 1, Atom Nummer 1, warum? Hat nur ein Proton und ein Elektron. Also gerade wie eine Erde und einen Mond darum herum. Proton, Mittelpunkt dieses Elementes, dieses Atoms, und ein Dingerchen, das da herumschwirrt, aber nicht nur wie der Mond, so, sondern nach allen Richtungen. So, so dass es direkt einen Körper gibt. Also, Wasser, Grundelement von allem. Wasser des Lebens. Dritter Tag. Ich habe hier nur Blut noch reingeschrieben, weil gelb, blau, rot sind nach Gottes Ordnung die drei Grundfarben im Material. Erde hat den Namen Eret im Hebräischen und Adama. Was heißt denn Adama? Erdboden, und von was für einem Material hat denn Gott den Menschen geschaffen? Adama, ja, von dem Erdboden, sogar nur vom Staub des Erdbodens. Und was heißt denn Adam? Wer ist der Mensch? Was heißt denn Dam im Hebräischen? Blut. Und was heißt Adam? Das heißt der Erste im Blut. Und wir merken Gott, von hier ab erst sind die hat Gott die Blutträger geschaffen. Von hier ab. Nachdem die Adama von Gott herausgerufen war, aus den Wassern heraus. Und aus dem Erdboden pflanzte er die Bäume. Und zwar jeden Baum, einzelnen Baum nach seiner Art. Und jetzt vielleicht noch wichtiger, samentragend. Warum ist das noch wichtiger? Der Hausherr hier, also das, was war, wollte er mich etwas in Verlegenheit bringen. Hat mich gefragt, war zuerst die Hände oder das Ei? Wunderbar die Frage. Ne? Habe ich gesagt, da kann ich Ihnen prompt Antwort geben. Zuerst war die Henne, und Gott hat in die Henne hinein schon ihre Samentragfähigkeit gelegt. Samentrage. Und das vom Samen der Wandlungen geschehen, ja, bis da dann ein Huhn da ist, gewaltig. Was da für Verwandlungen, dass das benutzen kann, die Vertreter der Entwicklungstheorie, mit der Evolutionslehre, nicht? Ja, da verwandelt ja alles sich dann. Ja, bitte, jetzt ist das Huhn da, und schon gackert es wieder, und was ist wieder auf der Erde, liegt auf der Erde? Wieder ein Ei. Und dann wieder ein Huhn, und dann wieder ein. Es handelt sich hier nur um die Mehret euch, deshalb Samen tragen. In jedem, das gilt dann von den Pflanzen, Tieren, Vögeln, Fischen, Erdtieren, den Menschen. Samentragend. In den Ländern Adams war die ganze jetzige Menschheit schon drin. Deshalb ist dort der Tod schon durch uns alle hindurch gedrungen. Dritter Tag lässt Gott aus den Wassern die Erde, das Trockene hervortreten und schafft da das ganze Wundergebiet der Botanik. So, jetzt haben wir 1, 2, 3. Von 7 ist 4 immer die Mitte. vierter Tag, lasst uns, lasst, es werden Lichter in der Ausdehnung der Himmel. Und Gott schuf das große Licht und das kleine Licht und die Sterne. Jetzt darf ich ja die Schocktherapie ersparen. Sonst frage ich die Geschwister, wisst ihr auch, dass Gott weder Sonne noch Mond geschaffen hat? Oh, oder Mose, was war zu sagen? Weder Sonne noch Mond, sondern er schuf ein großes Licht und ein kleines Licht und die Sterne. Von Sonne und Mond ist hier gar keine Rede. Und erst im Leben Abrahams, da die Sonne untergehen wollte, also Golgatha, dann später, fiel dichte Finsternis auf Abraham, der wusste nicht, wie ihm geschah. Das erste Mal, als das Wort Sonne, Shemesh im Hebräischen vorkommt, als die Sonne untergehen wollte. Wann wurde Christus begraben nach dem Gesetz? Beim Untergang der Sonne. Sollt ihr den ans Holz gehängten spätestens begraben oder mit Steinen bedecken? Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, die Sonne weiß ihren Untergang, über Psalm 104. Christus weiß, dass er sterben muss. Der Untergang der Sonne. Botanik. Was produziert die Pflanzenwelt? Was ist das da? Was ist das? H2, zwei Teile Wasserstoff plus ein Teil Sauerstoff gibt
Wasser.
Wasser. Die ganze Baumpflanzenwelt deren Blut Chlorophyll genannt wird, hat als Herzpunkt Magnesium und produziert ständig Sauerstoff. Deshalb die Wälder und Pflanzen, all das Grün produziert Sauerstoff. Ist das gut? Jetzt sehen wir hier. Vierter Tag, großes Licht, kleines Licht und die Sterne. Bitte, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wenn der Richard Strauss das hören würde, dann Vortrag würde er sich richtig freuen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Ah, wir Frauen, wir Heuchler. Warum? Singen fröhlich und beten, alle meine Quellen sind in dir. Wunderbar, ne? Aber das ist ja nur der zweite Teil vom gleichen Atemzug des Heiligen Geistes, des gleichen Satzes. Und Singende und den Reigen Tanzende werden sprechen, alle meine Quellen sind in dir. Wenn es losgeht bei uns da drum, der Leib des Christus vollendet ist, was da dann, da kann es gewissen, würde es gewissen Formen übel werden und wir würden lieber rausgehen. Wie der ältere Bruder, der konnte nicht ins Haus des Vaters gehen, der war viel zu fromm. Stimmt's? 1, 2, 3. Zweite Mal, bitte. Was schuf Gott hier? Es werde Licht. Was macht er hier? Lichter. Stimmt das Erste mit dem Ersten überein? Ah. Und diese Himmelslichter beherrschen alles Geschehen auf der Erde. Alles. Sonne, Mond und Sterne. Tag und Nacht haben nichts zu tun mit Sonne und Mond. Ne? Saat und Ernte sowieso nicht. Was geht weiter?
Ja.
Wie beginnt?
Frost und Hitze und Sommer und Winter.
Frost und Hitze auch nicht, nicht? Ja. Und weiter das vierte?
Sommer und Winter.
Wie?
Sommer und Winter.
Sommer und Winter. Wird alles vom Gang der Gestirne bestimmt. Ganz genau. Nicht nur das, ja. Entsprechend, wer hat einen Wintermantel mitgenommen von euch heute? Heute? Du hast einen Wintermantel mitgenommen? Gut. Aber, ja, nur, also, wir sind ja freie Schweizer auch in Deutschland. War es für General Eisenhower gleichgültig, die Sonne, Mond und Sterne standen, als er die Invasion von England nach Frankreich angeordnet hat? Tag und Stunde. War es gleich?
Dicke Zeiten musste er beachten. Dicke Zeiten.
Ja. War es für ihn gleichgültig, ob an dem Ufer, wo seine Truppen landen sollten, Ebbe oder Flut war? Ja. Wer bestimmt Ebbe und Flut? Genau Sonne und Mond, nach ihrer Stellung. Flut ist, wenn der Mond bei der Sonne steht, und Widerflut ist, wenn der Mond in Opposition zur Sonne steht. Und zwischenhinein, bei Halbmond, ist immer Ebbe. Aha. Ja, so könnte man weiterfahren. Also das ganze Kriegs- und die ganze Schifffahrt, alles, ne? Das ganze Kriegsgeschehen, zum Beispiel beim Yom Kippur-Krieg, wo Israel so überrascht wurde, da haben die schlauen Araber und Ägypter haben genau beachtet, nicht? Yom Kippur richtet sich ja nach Stellung von Mond und Sonne. Nicht? Genau, am so und so vielten Tag ab Neumond heißt es. Also, haben genau, und dann die Angriffe so, dass dann Israels der Vollmond immer in die Augen schwimmt und sie den im Rücken hat. Also, weiter. Hier am zweiten Tag Wasser. Passt das Element für Fische? Es wimmeln die Wasser von Lebewesen, die Fülle, vom Leviathan bis den unzähligen Heeren der Fische. Und Vögel fliegen angesichts der Feste, wo die Sterne drin sind. Steht geschrieben. Wasser, Feste, Wasser, Feste. Hier. Blau, blau. Sechster Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor Gewürm, Vieh und Tiere. Also wilde Tiere, also einfach Tiere. So. Und zwar, die Erde bringe hervor die Tiere. Hier, die Erde. Aus den Wassern geholt, für die Pflanzenwelt, und hier die Erde, die ganze Tierwelt, und am gleichen sechsten Schöpfungstag auch den Menschen. Hat er Bäume gepflanzt, alles grün. Und was sagt ein Mensch, dem der Herr Jesus, blindgeborener, die Augen öffnet? Und während Jesus das sich auswirken lässt, sagt er, ich sehe Menschen, als wären es Bäume. Bitte, das ist kein dummer Spruch von dem, sondern das sollten wir Bibelforscher und Bibelkenner schon längst wissen. Ist Israel auch durch einen Baum dargestellt? Ist Juda durch einen Baum dargestellt? Sind ganze Götter Wem soll ich dich vergleichen unter den Bäumen im Garten Gottes? Nicht? So, also, wir sind also beim Menschen angekommen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kommt der siebte Tag. Gott ruht am siebten Tag. Und da ist alles nun vollendet. Und Gott sah an, dass es gut war, sehr gut war. Gott ruhte am siebten Tag, heiligte ihn und segnete ihn. Jetzt beachten wir, Pflanzenwelt produziert Sauerstoff. Was aber bedarf die Pflanzenwelt, um existieren zu können? Genau das, was die Blutträger ausatmen, Kohlensäure. Die ganze Pflanzenwelt braucht, um leben zu können, das, was Vögel, Fische, Tiere, Mensch ausatmen, braucht die Pflanzenwelt, um leben zu können. Währenddem nun, bildlich gesprochen, das Blut der Pflanzenwelt, Chlorophyll genannt wird, also das Blatt grün, das da pulsiert in der Pflanzenwelt, hat als innerstes Element, Herz des Chlorophylls, ist Magnesium. Das ist ein wunderbares, wertvolles Element, während denn ausgerechnet das Blut der Blutträger, rotes Blut, bitte, ein grünes Blut, rotes Blut, die Träger, ihr Herzpunkt in ihrem Blut, den Blutteilchen, ist Eisen. Was bedeutet Eisen in der Schrift? Die Luft roch 1939 nach Eisen. Krieg. Eisen. Im Blut des gefallenen Menschen ist der Herzpunkt Eisen. Fe. Ja. Da ist nichts zu machen. Alle sind für Frieden, der Gesinnung nach, aber alle, die irgendwie an Macht Orten sind, noch etwas, wie wunderbar. Hier schuf Gott die Wohnräume, die Feste, die Himmel und die Erde, Wohnräume, hier die Pflanzenwelt noch, um Sauerstoff zu produzieren, und erst hier schuf er die Bewohner. Da sind denn die Sterne auch Bewohner. Die Sterne, die du sagst, bedeuten Engel. Bitte. In der Feste. Fische bewohnen der Wasser, Vögel bewohnen der Luft. Und hier ist ja klar, die ganze Tierwelt bewohnt die Erde und der Mensch. Ja. Soweit diesen wunderbaren Dreierrhythmus als Auftakt für unsere Betrachtungen des Geheimnisses Gottes, wie wunderbar. Ich schließe nochmal mit dem Erinnern an die Tatsache, dass Gott im Regenbogen dem Zeichen des Friedensbundes, den er gemacht hat, mit Noah wohl, mit allem Fleisch. Also, alles wird einmal in diese nicht mehr zu übertreffende Buntfarbigkeit, die wir lesen in Epheser 3, die gar buntfarbige Weisheit Gottes. Und jetzt darf ich abschließen für heute Abend. Nur eine Reihe dieser weiteren drei Takte mit unserem Gotteswort
erwähnen, kurz etwas dazu sagen. Der Mensch, auch Jesus Christus, die Niedrigkeit, hatte, was den Leib betrifft, Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, inwendig der Heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste, Fleisch, dann fließt Blut durch das Fleisch, zweitens, und drittens hat er einen Odem. Atmung, Blut fließt und die Substanz des Körpers, Fleisch. Fleisch und Blut und Odem. Die drei Bestandteile des gefallenen Menschen, aber wir werden sehen, ich darf gleich sagen. Zweitens, die Gestalt besteht aus Fleisch, aber sie kommt der Körper, die Gestalt, die Seele und der Geist des Menschen. Und die drei ersten Dinge sind erforschbare Modelle, das Fleisch, das Blut und die Atmungsordnung. Und sind Modelle für die Gestalt, die Summe der Fleischorgane gibt den Körper, die Gestalt. Und sein Blut, das ist seine Seele, zweitens die Seele. Und der Odem, er hauchte sie an, sprach nämlich hin, Heiligen Geist. Dann was die Speisen anbetrifft, haben wir Brot, Wein und Öl. Entspricht wieder genau der Gestalt, der Seele und dem Geist. Brot, Wein und Öl. Dann gibt es, nennt die Schrift uns die drei Kolossalzeugen Gottes in seinem Wort. Drei sind es, die da zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Der Geist, das Wasser und das Blut. Geist, Wasser, Blut. Seht? Gott ist Geist. Das ist die größte, der größte Inhalt dieses Wortes. Das Wasser, die ganze Schöpfung. Der menschliche Körper besteht aus 70-80% nur aus Wasser. H2O. Und die ganze Schöpfung. Alles. Der Geist, das Wasser und das Blut. Blutträger gibt es nur auf unserer Erde. Adam, der Erste im Blut. Und die Adama, Blut getränkt, was nur Blut getränkt heißen kann. Brot, Wein, Öl. Drei sind es, die das Zeugnis geben, das Wasser, der Geist und das Blut. Jetzt kommen die Farben selbst. Geist ist mit der Farbe Gelb notiert in der Schrift, Wasser mit Blau und Blut mit Rot. Und so wie ich, wenn ich Gelb und Blau mische, dann bekomme ich Grün. Was heißt das? Wenn Geist und Wasser zusammenkommen, in göttlicher Weise, was ist dann? Nikodemus, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Ihr müsst zuerst gezeugt und geboren werden aus Wasser und Geist. Wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, ist grün. Und grün ist ja die Farbe in der Schrift nicht nur der Hoffnung, wie es in der Welt heißt, sondern die Farbe des göttlichen, unauflöslichen Lebens. Von neuem gezeugt und geboren durch Wasser und Geist. Und diese Mischung, blau und orange, gibt violett, das ist die Farbe der Finsternis, Tiefe, und die Mischung zwischen rot und gelb gibt orange. Die Orange ist Gerichtsfarbe und so kann man, ich darf ja nicht stehen bleiben, die drei Farben, blau, rot, gelb. Dann kommt der Wille Gottes. Das ist eine Einheit, aber in drei ganz verschiedenen Ordnungen sich auswirken und darstellen. Ich ermahne euch, liebe Brüder, eure Leiber als heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer zur Verfügung zu stellen, damit ihr fähig seid, unterscheiden zu können, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen, welche erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen und welche dritten erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Und da haben wir morgen dann eine Darstellung der Stiftshütte, also Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes, wo wir dann Dinge sehen und lernen können, wieder auch auf so einem großen Ding, aber da müsst ihr dann näher ranrutschen. Wäre schade, wenn das optisch verloren ginge. Der gute Wille Gottes entspricht nur den Dingen, wie die im Vorhof geschehen. Da hat Gott kein Wohlgefallen dran. Was da an Fleisch geopfert wird und so weiter, so sagt der Sohn. Alle die Opfer, Vater, hast du gar nicht gewollt, du hast nicht gefordert, du hast kein Wohlgefallen dran. Sagt Jesus, als er zur Erlösung in die Welt kommt. Dann, wir haben immer gedacht, es gäbe nur eine Art Evangelium. Und das haben wir schon in überwältigender Weise nicht nur zur Kenntnis nehmen dürfen. Entspricht genau der dreifachen Ordnung des Willens Gottes. Das Evangelium der Äonen, das äonische Evangelium. Offenbarung 14, Vers 6 und 7, weil die Zeit dort so satanisiert und widergöttlich ist, hat Gott seine Ansprüche auf das Evangelium reduziert, das er seitdem es seine Schöpfung und Geschöpfe gibt, hat laufen lassen, bis diese bis die neue Schöpfung dann da ist. Nämlich das äonische Evangelium, das Gott durch alle Zeitalter laufen lässt, einfach gebe dem Gott die Ehre, der Himmel und Erde geschaffen hat, und betet keinen anderen Gott an, als nur diesen einen. Das ist der Inhalt des äonischen Evangeliums. Da ist Gott dann zufrieden. Ne? Wer kurz vor der großen Drangsal vielleicht Christus noch abgelehnt hat oder weiß was, aber zu Gott schreit, Gott, du Schöpfer, kenn dich nicht, aber hilf mir. So. Der kommt nicht in die große Drangsal. Darf ich das so sagen? Was ist denn das für eine unzählbare Schar mit Harfen und Palmen und so weiter und die dem Lamme folgen, solange, wo immer es hingeht? Woher kommen die? Aus der großen Drangsal, ist die Antwort. Aha. Deshalb hat Gott diese auch nur genehmigt, diese große Drangsal, weil er wusste, was sonst alles total vernichten würde, wenn es nicht abkürzen würde, bringe ich durch meine Weisheit es fertig, zum ersten Mal zahlenmäßig eine Rettungsfülle zur Darstellung zu bringen, die genau dort herauskommt, wo man meint, dort ist überhaupt keine Hoffnung mehr. Dort, wo die Hoffnung bei uns aufhört, fängt sie bei Gott in der Regel an. Ja, also Tempel Gottes. Die Hütte, den Leib darstellen, das Heiligtum, den Wohnraum der Seele und das allerheiligste Wohnraum für den Geist. Also, das eine einfache Evangelium ist das Evangelium aller Zeitalter, haben wir schon jetzt erwähnt. Da ist die Ergänzung im Psalm 145 dann, von diesem Wort in der Offenbarung. Und dann kommt das Evangelium des Reiches. Das ist erst geworden von Grundlegung der Welt an. Das Evangelium des Reiches. Das sind Sachwerte wichtig. Bei uns drittens das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das nur mir, dem Apostel Paulus, anvertraut worden ist für euch. Die Gefäße der Begnadigung. Das sind die drei ganz verschiedenen Evangelien und da werden wir dann eine Liste präsentieren, worin die Fülle der klaffenden Gegensätze vorliegt zwischen dem Evangelium des Reiches einerseits, wo gilt, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, solange Jesus auf Erden war, und dann nach der Verwerfung des Messias, den Saul von Tarsus, vom Verherrlichten gerufen, dem wunderbaren Evangelium der Gnade Gottes, ohne Werke, ohne Gesetz, ohne jede Bedingung, einfach sollte er uns in ihm nicht alles schenken. Ohne jede Bedingung, noch nicht genug. Drei sind es, ja, aber jetzt Sonntagsschule. Glaube, Hoffnung, Liebe. Steht da diese drei. Ne? Zum Glück ist aber von den dreien auch diejenige genannt, die ins Allerheiligste gehört. Die Liebe. Und die Hoffnung gehört wohin? Ins Heiligtum. Die Liebe ins Allerheiligste. Die Hoffnung ins Heiligtum, der Glaube in den Vorhof. Glaube ist immer der Anfang eines neuen Lebens mit Christus. Dann in Bezug auf göttliche Sicherheiten. Im Vorhof gilt schon jedes Ja, das ein Mensch zu einem Worte Gottes sagt. Im Heiligtum ist schon gewaltiger. Ist die Sicherheit des Begriffes Gelübde zu Hause. Kennen wir jemanden, der ein Gelübde geleistet hat? Jephtha. Ne? Gelübde. Und was ist dann das dritte im Allerheiligsten? Eidschwur. Eidschwur. Ich schwöre bei mir selbst, weil ich bei keinem Höheren schwören kann. So und so, dass ja jedes Knie sich beugen wird und so weiter. Und sagen, nur im Herrn habe ich Kraft und Stärke. Und das Letzte für heute Abend, was die Gebete betrifft. Im Vorhof, Gebet und Fürbitte, Bitte und Fürbitte für alle anderen, Vorhof. Was steht dann vor dem Scheidevorhang im Heiligtum? Der Räucheraltar und das Räucherwerk sind die Gebete der Heiligen. Also Vorhof bitten, gib mir, gib mir. Und jetzt Räucheraltar, die Gebete im Heiligtum für andere. Und was bleibt noch übrig? Wenn der hohe Priester einmal im Jahr mit dem Räucherwerk und der Räucherpfanne ins Allerheiligste ging und dort über die Bundeslade räucherte, das ist dann Anbetung. Bitte, Frau, Gebet, Heiligtum, Anbetung im Allerheiligsten. Soweit für heute Abend.
Als du vorhin sagtest, Gott schuf das große Licht und das kleine Licht.
Jawohl.
Damit sind ja Sonne und Mond gemeint.
Jawohl.
Aber hinter den beiden steht natürlich der Sohn.
Die Sonne, ja.
Die Sonne. Und der Mond ist das Abbild für den Satan. Astronomisch gesehen, das wissen wir ja alle, ist die Sonne ein riesengroßer Gasball. Mal so ein grober Größenvergleich, wenn die Sonne so einen Durchmesser hätte von einem Meter, dann ist die Erde vielleicht so groß wie das schwarze Fünkchen da. Und der Mond ist noch kleiner als die Erde. Hat einen Durchmesser etwas mehr als halb so groß wie der Erde. Aber von der Erde aus gesehen erscheinen sie beide gleich groß im Durchmesser.
Jawohl, ungefähr gleich.
Das war ungefähr ein halbes Grad.
Ja.
Man hat manchmal zwar, das ist aber eine optische Täuschung, den Eindruck, die Sonne sei am Himmel etwas größer als der Mond. Das kommt aber daher, weil wir tagsüber die Sonne ja nicht direkt anschauen können. Erst am Abend oder am Morgen bei Auf- oder Untergang. Und dann ist sie schon so tief, dass die Luftspiegelung den Durchmesser größer erscheinen lässt. Man sieht es auch daran, dass sie dann gar nicht mehr kreisrund ist, sondern so ein bisschen elliptisch erscheint, wenn sie ganz nah über dem Horizont steht. Habt ihr sicher schon bemerkt. Also ist durch Luftspiegelung, weil wir dann durch viel mehr Luft schauen müssen, als wenn wir senkrecht hochschauen, erscheint dann der Durchmesser von der Sonne, aber auch vom Mond beim Untergang oder beim Aufgang größer. Aber den Mond sehen wir oft hoch am Himmel steht und da sehen wir ihn dann, sagen wir mal, in seinem richtigen Durchmesser und dadurch haben wir den Eindruck, er sei etwas kleiner als die Sonne. Aber in Wirklichkeit, astronomisch gesehen, haben sie den gleichen Winkeldurchmesser. Interessant, aber, dass die Schrift gleich sagt, das große Licht, das ist ja an Lichtstärke größer, nicht am scheinbaren Durchmesser.
Naja, natürlich. Ja.
An Lichtstärke. An
Lichtstärke, ist gemeint. Ja.
Ja.
Der Mond bekommt auch sein Licht von der Sonne.
Naja, hat kein eigenes Licht.
Sonne ist in allen Sprachen für uns entscheidend. Hebräisch Altes und Griechisch Neues Testament männlich und der Mond ist weiblich. Deshalb sage ich dann, um da richtig zu gehen im Deutschen, die Mondkugel und der Sonnenball. Dann haben es richtig gestellt. Die Brüder bitten, wenn sie beten, ihre Meinung laut und deutlich kundzutun, nicht in den Bart zu flüstern. Ich bin nicht der Einzige, der nicht mehr gut hört hier. Also, gilt allen. Hans, hast du ein Wort? Gut. Unser Gesamtthema, das Geheimnis Gottes. Und deshalb lesen wir nochmal die ersten Verse von Kolosser 2.
Diesmal nach Elberfeld.
Auch recht laut.
Denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea.
Moment. eigenartig. Gerade die zwei Gemeinden, hier die wunderbare Gemeinde in Kolosse und dann die laue, die schlimmste aller Gemeinden in Laodicea, ne? Nennt er da in einem Atemzug. Ja, gut.
Also euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses.
Ja, da machen wir ganz langsam beim Lesen. Vereinigt in Liebe
und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit.
Ja, hör mir gut. Nicht nur zum Reichtum, zu allem Reichtum. Von was?
Der vollen
Gewissheit eines Verständnisses. Bitte, da können wir die einzelnen Worte nicht genug jedes einzelne näher ansehen und dabei verweilen und vom Geist verklären lassen. Noch einmal.
Nachdem die Herzen getröstet sein mögen,
ja.
Vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes.
Halt. Zur Erkenntnis, und da werden wir dann sehen, wo die Dinge hingehören, diese wunderbaren Begriffe alle, ne? Die schwimmen sonst bei uns irgendwo in der Gegend herum. Und da bekommen wir nun Ordnung, nicht in unserer Vorstellung, sondern in der von Gott geordneten Platzierung, wie die verschiedenen Begriffe, wie jetzt Erkenntnis, Kenntnis, Verständnis und Weisheit und Offenbarung, wo die alle hingehören.
Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes.
Erkenntnis hat es zu tun mit der tiefsten Innenschau bis ins Herz Gottes hinein. In die tiefsten Tiefen, die in Gott existieren. Erkenntnis.
Und du hast ja gestern gesagt, Grundthema dieser Kurzkonferenz, das Geheimnis Gottes.
Ja.
In welchem, also in diesem Geheimnis, verborgen sind alle Schätze der Weisheit.
Aha. Wer von uns kennt alle Schätze der Weisheit Gottes? Kein Prozent kennen wir bis jetzt. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem Geheimnis Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit.
Und da steht Erkenntnis, aber da steht im Griechischen nur Kenntnis.
Jawohl. Weisheit und Kenntnis. Bitte. Beachten wir hier. Weisheit umfasst alles. Weisheit ist in der Schrift dem Range nach noch höher stehend als der Begriff Licht. Das Licht muss der Finsternis weichen. Christus ist das Licht der Welt. In Niedrigkeit hat die Finsternis über ihn gesiegt, äußerlich nicht. Wich er der Finsternis, ließ alles mit sich geschehen, was die wollten, bis ins Kreuz heften. Das Licht muss der Finsternis weichen, aber die Weisheit wird von der Finsternis nie erreicht. Vollständig beherrscht. Auch die Tatsache, dass das Licht in der Person Jesu Christi der Finsternis weichen musste, ist ein Bestandteil der verborgenen Weisheit Gottes und hat die Herren, die meinten jetzt triumphieren zu können, wie damals der Pharao, als seine Zauberer ihre Stäbe an den Boden warfen, nicht nur Schlangen, ja, bleiben wir bei Schlangen, wurden, hatte Pharao einige Schlangen, Mehrzahl, und der Mose und der Aaron hatten nur eine Schlange. Und während der Pharao und sein Hausstaat, Regierungsstaat triumphiert, geschah was? Da hat die eine Schlange des Mose alle ägyptischen Schlangen verschlungen, und jetzt ergreift Aaron seine Schlange, in der schon alle Ägypten drin sind, an ihrem Schwanz, und was hat er jetzt? Jetzt hat er nicht nur den Stab des Mose in seiner Hand, jetzt hat er alle Finsternis, Schlangen und Rachenmächte Ägyptens hat er jetzt in seiner Hand. Ja. Mit dem hat er dann alle die Wunder und Zeichen getan. Ganz gewaltig, ja bitte.
Verschlungen ist der Tod
in sich. Ah ja, da haben wir es, ja. Verschlungen ist der Tod in sich. Christus in seiner Heiligkeit und Gott in seiner dreimal Heiligkeit könnten nicht mal Unreines und Schlangenmäßiges berühren. Was für eine Gemeinschaft hat Christus mit Satan, was das Licht mit der Finsternis und so weiter? Gar nichts. Erst als Jesus Gott in Christus sich selbst zur Sünde der Welt hat machen lassen oder geworden ist, jetzt konnte er als selber Drache und Schlange, jetzt konnte er alle Schlangen Satans verschlingen. Das ist samt dem Tod verschlungen. Und wo ist etwas, wenn es verschlungen ist? In die Eingeweide. Und die Eingeweide haben das göttliche Vorzugsbewertungsurteil, nichts geringeres Modell zu sein als Barmherzigkeit. Gerade die Glieder des Leibes, die unanständigeren zu sein scheinen, gerade die sind wichtig und wunderbar, hat Gott den Vorzug gegeben. Eingeweide der Barmherzigkeit, lesen wir im Neuen Testament etwa 20 bis 30 Mal direkt Eingeweide. Und kein Übersetzer wagte, Eingeweide zu schreiben, nur bei Judas, da haben sie dann Eingeweide geschrieben, weil der, als er sich gehängt hat, der runterfiel, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Ja, hier darf ich natürlich jetzt nicht stehen bleiben, aber Geheimnis Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und des Wissens, steht da. Also ein Gläubiger, ich sage ja immer besonders den gläubigen jungen Menschen, merkt euch, ein gläubiger Mensch kann nicht genug wissen. Ja, Bruder Muhl, weißt du nicht, dass geschrieben steht, das Wissen bleibt auf. Das Wissen bleibt nur dort auf, wo es ohne Glauben gehandhabt wird. Ganze Wissenschaft. Ganze Wissenschaft samt der ganzen Entwicklungstheorie. Ja, alles Torheit. Wissen außerhalb des Glaubens kann nur aufblähen, aber wer durch den Glauben die Tür des Glaubens eingegangen ist, wie wir es dann da das Verstehen lernen, ne? Der kann nicht genug wissen. Ich will aber, Brüder, dass ihr wisset, haben wir gerade gelesen, welchen Kampf ich habe, dass ihr wisset, seid ihr denn ganz unwissend, ohne Kenntnis? Das Wort Kenntnis, Wissen, kommt auch dort vor, in wunderbaren Worten, wo wir die Herrlichkeit des Christus oder Gottes im Angesicht Christi wahrnehmen können. Und da steht auch da, wissen wir. Wir wissen her. Wir wissen aber das. Ja. Also noch einmal, ein gläubiger Mensch, dem Gott seine Weisheit in Christus geschenkt hat, kann nicht genug wissen. Ich war kaum zum Glauben gekommen, da merkte ich, was in der Bibel alles steht von Sonne, Mond und Stern. Dann habe ich mir Mühe gegeben, wissenschaftliche Schriften zu lesen über Astronomie und konnte dann vergleichen. Und dann merkte ich, dass unsere Bibel Auskunft gibt über göttliche Bedeutung von Sonne, Mond und Sternen, von welcher Fülle von Gotteszeugnissen weder die Astrologen eine Ahnung haben und die Astronomen noch weniger eine Ahnung haben. Und dann kam da allerhand, das war mal Astronomie. Und dann die Mathematik. Und dann die Sprachen. Da dachte ich, ja, das Neue Testament ist griechisch, also lerne ich griechisch. 3 Jahre im Zug, 4 Stunden, 4-mal im Tag, 1 Stunde habe ich 3 Jahre lang Griechisch gelernt in der Eisenbahn. Und dann habe ich gefunden, warum nicht noch Hebräisch? Alles Selbstunterricht, gibt ja prächtige Schriften dafür. So, also, und dann kam Geographie dazu, biblische Geographie, habe ich mich da reingeklemmt und es gibt kein wissenschaftliches Gebiet, dass ich dann nicht näher mich wissensmäßig bereichert habe, sodass jetzt der Hebel geschaltet werden können, Register gezogen, die nur als Beispiel oder als Ermunterung für uns alle, besonders für die Jungen, noch den Rest der Jahre, die uns hier bleiben, auszunutzen, um nicht nur in aller Weisheit zu wachsen, sondern auch in allem Wissen. In allem Wissen. Ne? Denn innerhalb des Glaubens ist Wissen, wie wir sehen werden, eine ganz gewaltige, hat einen gewaltigen, wunderbaren Platz. So, ich denke, jetzt können wir gerade übergehen.
Entschuldigung.
Ja. Ach so, ja.
Der Vers 4 gehört inhaltlich noch dazu. Er begründet nämlich, warum er das jetzt gesagt hat.
Ja, danke.
Dies sage ich aber, auf dass niemand euch verführe durch überredende Worte. Hm. Überredende Worte ist sehr schwach ausgedrückt. Ja. Das heißt nämlich eigentlich Scheinlogik. Es sieht so aus, wie wenn es ein bisschen
war. Steht da nicht das Wort durch Katapradeuten?
Pseudologik.
Ah, Pseudologik. Ja. Aha, aha. Oh, ja, ja. Mhm. Also direkt lügnerische, logisch erscheinende Überredungskünste.
Es sieht so aus, als ob es Wahrheit wäre.
Ja, jawohl.
Aber es ist nicht.